Mal bei der Reformation stehen geblieben. Da möchte ich jetzt anknüpfen. Bei der Reformation unterscheiden wir eigentlich vier große Gruppen, die jeweils unterschiedliche Interessen verfolgen. Also die erste Gruppe ist selbstverständlich die katholische Kirche. Die hat das Interesse, die gesamte politische und kirchliche Macht muss in unserer Hand bleiben. Und das ist eigentlich auch das hauptsächliche Motiv, was sie in ihrer Interaktion mit den anderen Personen bestimmt. Das heißt, man versucht jetzt nicht wirklich ins Gespräch zu kommen oder wirklich auf der Suche nach Wahrheit zu sein, sondern es geht in erster Linie um Machterhalt. Das merken wir, so geht man mit Luther um, so geht man mit den anderen Reformatoren um. Wo es möglich ist, versucht man sie unter Druck zu setzen. Und wo es nicht möglich ist, naja, dann muss man halt auch mal miteinander sprechen. Also die katholische Kirche. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass allerdings die katholische Kirche auch aus dem Dilemma der Reformation ihre Schlussfolgerungen zieht. Da möchte ich nachher noch etwas näher drauf eingehen. Die zweite Gruppe, das ist die Gruppe der Lutheraner. Also das heißt der Reformation nach Martin Luther. Wir nennen die heute die evangelisch-lutherische Kirche. Manche meinen, dass alle Kirchen der Reformation seien lutherische oder evangelische. Das ist eigentlich falsch. Also wenn ihr irgendwo mal bei Einwohnermeldeamt seid und euch da anmelden müsst, dann EV bedeutet ja nicht eingetragener Verein, sondern bedeutet dann evangelisch. Evangelisch ist aber normalerweise sind nur die Lutheraner. Also das heißt, wenn ihr hier in der Lippischen Landeskirche wärt, hier sind die überwiegenden Leute sind reformiert. Also, ich habe das kurz schon mal darauf hingewiesen, die zweite große Gruppe sind diejenigen, die die Reformation nach Martin Luther vertreten haben. Und die dritte, das sind dann diejenigen, die sich reformiert nennen. Also die ist heute auch die evangelisch-reformierte Kirche, nicht evangelisch-lutherische, sondern evangelisch-reformiert. Die alle zusammen, die nennt man im Allgemeinen als Protestanten. Jetzt sagt ihr euch, warum denn Protestanten? Die sind doch eigentlich ganz friedlich, die gehen doch nicht irgendwo auf die Straße. Aber früher waren die halt revolutionär, nicht? Dass das entstanden ist. Da gab es nämlich den Reichstag von Augsburg. Ihr kennt ja den Reichstag von Worms, den habe ich erwähnt. Da ist ja der Luther vorzitiert worden und hat dann sein, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir gesagt. Und dann gab es einige Jahre später den Reichstag zu Augsburg und da haben diejenigen, die sich für die Reformation ausgesprochen haben, reformiert und lutherisch, haben sich zusammengetan und haben protestiert gegen eine Stellungnahme des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Die haben nämlich gesagt, das ist alles illegitim, die Reformation wird verboten und da haben sie protestiert und haben dann ihre Confessio Augustana, ihr Augsburger Glaubensbekenntnis, was bis heute in der Kirche als Glaubensbekenntnis akzeptiert ist, vorgetragen. Also deshalb protestantisch sind alle zusammen, alle Gruppen der Reformation, die sich gegen die katholische Kirche stellen. Dann gibt es die Lutheraner in Deutschland und die Reformierten haben ihren Schwerpunkt damals in der Schweiz. Da kennen wir vor allem Zwingli, der ist in Zürich. Und dann auch sein Nachfolger Bullinger, den kennen vielleicht manche, oder jetzt habt ihr ihn mal gehört von seinem Nachfolger, nachdem eben Zwingli dort in der Schlacht von Kappeln fällt, also er muss sich da militärisch auch verteidigen gegen katholische Heere, die das Land versuchen wieder einzunehmen, die Stadt einzunehmen. Dann gibt es Calvin, der die Stadt Genf reformiert, wobei er da auch nicht alleine steht. Ihr müsst euch immer vorstellen, da ist ein ganzes Team, die dahinter stehen. Teamarbeit ist nicht nur eine Erfindung der Moderne, sondern das gab es damals auch schon, denn den Anfang der Reformationsarbeit in Genf hat Guillaume Farel gemacht. Oder wie man ihn auf Deutsch nennt, Wilhelm Farel. Aber er kam aus Frankreich, genauso wie Calvin ja kein Schweizer gewesen war, sondern aus Frankreich kam und eigentlich in der Normandie aufgewachsen ist, also nördlich von Paris. Und dann seine Ausbildung gemacht hat in Paris, erstmal als Jurist, ist dann auch noch in den Süden Frankreichs gegangen als Jurist, ist dann zum Glauben gekommen in der Verbindung mit Schweizer Reformierten, hat dann seinen Beruf an den Nagel gehängt, wollte eigentlich erst gar nicht Reformator der Schweiz werden, also von Genf werden, sondern wurde von Gott mehr oder weniger dazu gedrängt, in dem Namen von dem Guillaume Farel. Also es war so, der hatte sich eigentlich mehr als den akademischen Theologen gefühlt. Calvin war eben der Gelehrte und das war er auch. Und er hat dann einige Bücher geschrieben, unter anderem die Institutio, das heißt die erste reformierte Dogmatik, die wurde damals in Basel verlegt. Basel ist wenig vorher schon reformiert geworden und zwar unter dem Reformator Johannes Ökolampad, der hat die Stadt Basel reformiert. Und da wollte Calvin eigentlich hin, weil der französische König, Franz der Erste, allerdings gerade an der Grenze nach Deutschland gewesen war mit seinem Heer, konnte er da nicht hinein, hat den Umweg über den Süden genommen, über Genf, über die Grenze, hat dann in Genf eigentlich nur übernachtet. Und des Nachts, als er da an seinem Hotelzimmer gewesen war, in seinem Gasthof, da kam Jérôme Farel bei ihm vorbei und der hat ihm gesagt, also die Leute sind hier gerade so offen in Genf und das läuft so toll und die wollen jetzt alle die Reformation annehmen, aber ich allein schafft das nicht. Der Farel, der war ein mitreißender Prediger, aber nicht so gut der Organisator und der wusste das auch. Und dann hat er ihn versucht zu überreden. Das hat alles nicht geklappt. Und dann nachher hat er ihn regelrecht beschworen. Da hat er gesagt, wenn du jetzt nicht gehorchst, dann wird die Strafe Gottes auf dich kommen. Gott will, dass du hier bleibst. Also immerhin schon eine ganz schön kräftige Sache. Und hinterher sagt dann auch, sagt dann Calvin in seinem Tagebuch, dass ihn gerade diese Drohung, die hätte ihm so Angst gemacht, da hätte Farel so gesprochen, als ob Gott vom Himmel direkt zu ihm reden würde. Und das hat ihn dann so beeindruckt, da sagte er, ich bleib da. Und das war dann für die Reformation sehr wichtig, weil Genf war damals ein Mittelpunkt der europäischen Reformation, kann man schon sagen. Und die deutsche Reformation, jetzt kommen wir auf ein paar Unterschiede zu sprechen, die deutsche Reformation war sehr stark auf den Landesherrn ausgerichtet. Luther hat ja auch den Landesherrn als den Ersatzbischof eingesetzt, der sollte die Kirche bewahren und bewachen. Das lief auch eigentlich in Deutschland ganz gut, führte allerdings dazu, dass dann eben ein ganzes Territorium gleich lutherisch geworden ist. Das war in der Schweiz etwas anders. Da hat man die Einzelverantwortung des Christen stärker betont und damit auch sein Widerstandsrecht. Luther hat immer sehr stark betont, sei der Obrigkeit untertan. Wenn die Obrigkeit irgendwas sagt, dann sollst du auch nicht irgendwas dagegen sagen. Das hat dann Auswirkungen gehabt bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein. Denn im Nationalsozialismus hatten sich die evangelischen Deutschen immer sehr schwer damit getan, überhaupt was Kritisches gegenüber Hitler zu sagen. Aus dieser Prägung heraus, die Obrigkeit ist Obrigkeit, der Christ ist untertan, der ist still, der ist ruhig, der sagt nichts, der hat jetzt über seine religiösen Sachen zu tun, Politik ist ihm egal. Das war bei Calvin und Zwingli total anders. Da hat er gesagt, der Christ hat auch Verantwortung in der Öffentlichkeit. Er soll auch Einfluss nehmen. Und das war dann auch in der Schweiz so, dass sowohl Zwingli als auch Calvin, die haben immer wieder versucht, über den Rat der Stadt, es waren ja Reformationen in Städten gewesen, über den Rat der Stadt ihre Ideen vorzutragen und dann die Politiker dafür zu gewinnen, hier auch diese christlichen Reformen voranzutreiben. Aber das war nicht per Zwangsdekret von oben. Es war auch nie in den Städten, wurden alle gezwungen, jetzt reformiert zu werden oder katholisch zu werden oder lutherisch zu werden, sondern es war eine freiwillige Entscheidung, die es dort gegeben hat. Und da ist ein großer Unterschied. Also den Staat mit umzuprägen und gleichzeitig Freiwilligkeitskirche hinzuhaben, das war bei Calvin auch so, dass über mehrere Jahre hinweg war der Rat der Stadt ihm mal nicht wohlgesonnen. Und dann haben sie alle seine Vorschläge abgeschmettert. Und dann musste er auch damit leben. Es waren in der Stadt auch nicht alle ihm freundlich gesonnen, während der Zeit, als er die Mehrheit im Stadtrat hatte, hinter sich hatte. Da gibt es beispielsweise solche Sachen, dass die Leute so so ein bisschen Opposition geübt haben, also ihn kritisiert haben, Diskussionen gehabt haben, manche wollten ihn absetzen. Eine Sache, so der passiven Demonstration, hatten sich die Genfer überlegt, als er ihnen mal auf die Nerven fiel, dann hatten viele nämlich ihre Hunde Calvin genannt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, auf der Straße, Calvin geht spazieren und dann ruft plötzlich jemand, Calvin, Sitz, Calvin, Fass, nicht? Und er hat sich natürlich da umgeschaut, was ist denn da? Hat sich provoziert gefühlt. Und gesagt, ja, ich rede nur mit meinem Hund, nicht? Also kein Problem. Und also solche Art und Weise gab es da auch. So ganz friedlich war das nicht. Einmal haben sie ihn sogar rausgeschmissen. Dann war er für 5 Jahre in Straßburg gewesen und hat dort die Reformation vorangetrieben. Und dann haben sie ihn aber wieder zurückgerufen, weil sie gemerkt haben, ohne ihn kommen sie doch nicht klar. Und der Calvin war auch, was Ethik angeht, viel strenger. Wir kennen ja, reformierte Ethik legt sehr viel Wert zum Beispiel auf Prädestination. Gott hat erwählt. Bei Luther war das nicht so stark. Und was dann auch sehr stark war, die Ethik. Und zwar hat man gesagt, wenn du jetzt vorbildlich lebst und wenn du auch, manchmal ist dann die Idee aufgekommen, wenn du Erfolg hast im Beruf, in deiner Familie, dann ist das ein Zeichen des Segen Gottes, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du erwählt bist. Also wie gesagt, du bist nicht erwählt, weil du das tust. Das ist nur ein Kennzeichen dafür. Ein Kennzeichen der Heiligung, könnten wir sagen. Da wirkt der Heilige Geist in dir. Und das zeigt sich von dem, was du tust oder nicht tust. Und dann war es natürlich selbstverständlich, dass bei Calvin in Genf war streng verboten Kartenspielen, nicht? Oder Alkoholgenuss oder zu tanzen oder so etwas. Er hat dann von Butzer, der Reformator von Straßburg, hat er die Idee der sogenannten fünf Ämter übernommen. Er hat gesagt, in der Gemeinde gibt es fünf verschiedene Ämter, eben der des Lehrers und der des Hirten und auch dann der des Diakon und so weiter. Und die Ältesten der Gemeinde, das sogenannte Presbyterium, hatte für ihn eine sehr wichtige Funktion. Später sagen auch Historiker, dass aus dieser Idee des Presbyteriums die abendländische Demokratie hervorgegangen ist. Einiges deutet darauf hin, so war beispielsweise bei der Französischen Revolution von 1789, da war es so gewesen, dass der reformierte Pfarrer Rimbaud, der war derjenige, der die Menschenrechte formuliert hat. Also hier kam aus der reformierten Kirche die Idee der Freiheit, der Menschenrechte, der Demokratie heraus, was allerdings hinterher in der Weltgeschichte, da hat man versucht, alles Kirchliche und Gläubige davon wegzufallen zu lassen. Aber uns ist vielleicht auch auffällig, dass die Demokratie ja noch vorher in England und in Amerika durchgesetzt wird, in Nordamerika, und da noch stärker dieses kirchliche Denken, also dieses reformierte Denken, eine Rolle gespielt hat. Max Weber, wichtiger Soziologe, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, hat dann auch gesagt, dass der Kapitalismus, also das heißt, ich setze mich ganz für den Beruf ein, käme aus der reformierten Arbeitsethik. Weil, ihr könnt euch ja vorstellen, du kannst nicht mehr tanzen, du kannst mehr Karten nicht mehr spielen, du kannst nicht mehr trinken, was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Ja, du engagierst dich für deinen Beruf. Und da das ganze Geld gibst du nicht für sinnlose Sachen aus, dann gibst du es in dein Unternehmen hinein. Und dadurch sind tatsächlich viele große Unternehmen späterer Zeit fußen auf diesem reformierten Glauben. Da sind die Enkel sind dann irgendwann nicht mehr so fromm gewesen, haben das dann auch so weitergeführt. Aber hier war viel stärker, das ist deine Berufung. Ich habe ja mal darüber gesprochen, dass gerade die Reformation, Luther und Zwingli noch stärker Wert darauf gelegt haben, ich bin berufen nicht nur für die Mission, sondern ich bin berufen in jedem Beruf, den ich habe. Diese Idee finde ich durchaus gut, auch wenn sie nicht dazu führen muss, dass wir uns gar nicht mehr an irgendwelchen anderen Sachen freuen dürfen. Also wie gesagt, die Ältesten, die wurden auch herumgeschickt in Genf und die sollten dann durch die Fensterläden durchschauen, was die Leute da nun zu Hause machen und treiben. Und wenn da tatsächlich ein Ehemann mit seiner Ehefrau zu Hause am Abend getanzt hat oder Musik gespielt hat, dann wurde er vor das Gremium der Ältesten zitiert, da musste er Buße tun und na, dann wurde ihm wieder vergeben. Das wurde auch öffentlich gemacht, weil hier Gemeindezucht wurde ganz streng genommen und da hat er gesagt, das ist ein Zeichen von oberflächlichem Leben, wenn man da eben zu Hause tanzt und sowas, das gibt es nicht. Und wir stellen uns das jetzt vielleicht vor, das muss aber schlimm gewesen sein, solche Überwachung. Dann müsst ihr mal lesen, was John Knox schreibt, der spätere Reformator von Schottland. Der sagt, Genf sei die Stadt, die am besten sei der damaligen Zeit, das sei das Himmelreich Gottes auf Erden. So nimmt er das wahr, weil für die damaligen Vorstellungen, da erlebt er diese geistige Freiheit, die es gibt, diese vollkommen mangelnde Unterdrückung im geistlichen Bereich und er merkt nicht, dass die Leute, er findet es nicht negativ, dass es eine Unterdrückung gibt, sondern er sieht das als Hilfen, so zu leben, wie Jesus das eigentlich will. Das sahen sie so, also als Positives. So sahen auch viele diese Ermahnungen nicht als Negatives an, jetzt wird uns das weggenommen, sondern da wollen uns Leute helfen, mehr so zu leben, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Und jetzt können wir natürlich lange darüber diskutieren, will Gott das so oder will er es nicht? Aber bei manchen der Einschränkungen der Bibel werden wir auch selbst herausgefordert, sehen wir das als Befreiung, sehen wir das als Hilfe an oder sehen wir da in erster Linie den göttlichen Polizisten, der uns was wegnehmen will, was wir unbedingt brauchen, was wir besonders gerne tun. Und so wird sich auch unsere Motivation stellen. Entweder werden wir ein Minimum tun und sagen, ja, das ist gerade noch im Limit oder wir werden sagen, super, dass du mir das sagst, verzichte ich lieber ganz drauf. Irgendwelche solche Sachen zu machen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht die Einzelheiten darauf eingehen, wie eben mit Tanz oder so, aber generell, man hat es ernst genommen. Und da die Menschen gemerkt haben, es war positiv ernst genommen, waren sie auch bereit, das zu akzeptieren. Ein weiterer Unterschied, also wie gesagt, Arbeit, Ethik, Gemeindeaufbau, das Presbyterium hat viel mehr zu sagen, Freiheit, wer dazukommt und wer nicht dazukommt, wer weggehen kann, Unterschiede, auch Unterschiede bezüglich des Abendmahls oder der Sakramente allgemein, Abendmahl und Taufe. Luther hat viel stärker orientiert an der katholischen Kirche, das als heilswirksam interpretiert, wenn auch nicht alle 7 Sakramente, aber so 3. Bei Zwingli und bei Calvin war es stärker, dass er das als Symbol verstanden hat, also rein symbolisch. Da merken wir, das ist jetzt auch nicht nur biblisch abgeleitet, sondern, da könnte man sich ja drüber diskutieren, sondern die sind halt stärker vom Humanismus geprägt. Und der Humanismus ist stärker verstandesorientiert und der sagt, das ist doch einfach bloß Symbol. Also ich persönlich neige da eher der reformierten Auffassung zu, aber man kann die lutherische auch vertreten, indem man sagt, na, da ist halt noch mehr als für den Verstand wahrnehmbar ist. Da ist jetzt wirklich Gott in irgendeiner Weise gegenwärtig. Oder wie Luther sagt, für den, der daran glaubt, ist Jesus darin gegenwärtig. Da kann man drüber sprechen. Hier merken wir Luther stärker etwas an katholischer Orientierung, die Reformierten stärker an der humanistischen Prägung, hier positiv humanistisch ja durchaus, die waren ja nicht alle gottlos, aber doch humanistisch, also verstandesorientiert. Da ist auch noch ein Unterschied. Das sind jetzt einige wichtige Unterschiede, die es da gibt. Es gibt im Detail auch noch einige mehr. Die reformierte Reformation, die hat sich insbesondere ausgeweitet in Frankreich. Wir kennen das unter dem Namen der Hugenotten. Und wir kennen das dann in Schottland. Und wir kennen das in den Niederlanden und in Teilen von Ungarn. Und von den Niederlanden und Schottland aus hat das dann auch einen viel stärkeren Einfluss in die Vereinigten Staaten von Amerika gehabt. Da war die lutherische Reformation nicht so einflussreich und ist auch wesentlich später erst dorthin gekommen. Aber die Pilgerväter oder die Puritaner oder so, die wir kennen, die sind eben stärker von der reformierten Theologie beeinflusst als von der lutherischen. Natürlich kommt da ein bisschen anglikanisch und so dazu, aber Reformierte generell stärker. Wir haben da noch so ein Zwischenglied, was ich eben jetzt nur mal ganz kurz erwähnt habe, das ist die anglikanische Kirche. Die ist ja weder lutherisch noch reformiert. Das ist eine eigene Gruppe, heute auch weltweit verbreitet, insbesondere durch das englische Weltreich. Allerdings ist diese Reformation, wir könnten sagen, weder Fleisch noch Fisch, nicht? Also, das Fleisch noch Fisch kennt ihr vielleicht auch als Sprichwort. Das kommt ja auch aus dem Katholizismus. Nicht? Da war es ja nur erlaubt, am Freitag Fisch zu essen. Und jetzt hat man am Freitag kein Fleisch zu essen. Man sollte ja fasten. Und jetzt hat man gesagt, einfach Fisch ist kein Fleisch. Nicht? Fisch ist Fisch und Fleisch ist halt alles andere, was da noch an Fleischigen gibt. Eigentlich auch ein bisschen komisch, nicht? Weil viele von uns würden wahrscheinlich sagen, ja, Fisch ist auch wie Fleisch. Aber das hat man gebraucht, damit man eben auch noch was Fleischiges essen durfte am Freitag. Und daher kommt dieses Sprichwort. Nicht? Man sagt nicht Fleisch und nicht Fisch. Also jetzt weiß man, darf man das essen oder darf man es nicht essen am Freitag. Aber gut, wir sind ja überwiegend ja keine Katholiken. Also, jetzt die anglikanische Kirche, die ist weder Fleisch noch Fisch, denn die war irgendwie gar nicht so aus religiösen Motiven geboren worden. Ihr kennt das vielleicht, dass da Heinrich der Siebte war es gewesen. Heinrich der Vierte. Heinrich IV., der hatte nämlich sich mal wieder von seiner Frau trennen wollen und der hat sich häufiger von seinen Frauen getrennt und da hat der Papst nicht mehr mitgespielt. Denn damals war ja eigentlich die Ehescheidung verboten. Bei der ersten Trennung, da hat er doch gesagt, okay, wir können Auge zudrücken, dann wird die Ehe annulliert. Nicht geschieden, aber annulliert. Das konnte man unter bestimmten Umständen machen, wenn die Frau keine Kinder bekommen hat oder wenn noch keine sexuelle Ehe vollzogen worden ist, dann konnte man das noch annullieren. Aber als dann das nächste Mal sich scheiden lassen wollte, hat der Papst gesagt, also nee, jetzt ist auch für den König Schluss. Und dann hat einfach der Heinrich IV. Hatte gesagt, ja, aber das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann hat er gehört, ja, in Deutschland haben sie ihre eigene Kirche. Hat gesagt, ich mache auch meine eigene Kirche auf. Aber nur mit dem Ziel, sich entscheiden lassen zu können. Das ist ja nicht ganz so reformatorisch, nicht? Da er aber sonst keine guten Reformideen gehabt hat, hat er einfach ein paar lutherische Theologen aus Deutschland eingeladen. Die haben ihm dann die Ideen geliefert. Und da hat er gesagt, jetzt in der Kirche, ihr macht mal. Und jetzt aber möchte ich mich gleich scheiden lassen. Und der Rest war ihm eigentlich mehr oder weniger egal. Die haben das dann auch gemacht. Er hat dann als Oberhaupt seiner Kirche den Erzbischof von Canterbury eingesetzt, der das bis heute noch ist. Natürlich nicht derselbe, nicht? Aber immer wieder der Nachfolger davon. Und der hat dann ihn auch scheiden lassen. Als er dann allerdings so noch ein paar Mal sich scheiden lassen wollte, hat auch der Erzbischof von Canterbury, der extra dafür eingesetzt worden war, ihn scheiden zu lassen, hat auch nicht mehr mitgespielt. Und dann landete er kurzerhand auf dem Schafott. Und dann hatten halt die Reformierten mal ein bisschen mehr zu sagen in der anglikanischen Kirche. Dann sind so reformierte Einflüsse gekommen. Und als der Heinrich schließlich gestorben war, dann war seine Tochter an die Regierung gekommen. Maria Tudor hieß die. Man nannte sie auch Maria die Blutige. Also Bloody Mary, nicht? Ich habe so, manchmal war das so früher, ich glaube bei James Bond gab es dann so mal Bloody Mary zu trinken, nicht? Irgendwie so mit Alkohol und Tomatensaft und sowas. Also, aber damals war das nicht so leichtfertig zum Trinken, sondern Bloody Mary hieß sie deshalb, weil die hatte sich ganz stark gegen die Reformation gestellt. Die wollte nämlich alles wieder rekatholisieren und da wurden jetzt erstmal alle Reformierten und Lutheraner wurden umgebracht, die nicht rechtzeitig geflohen sind. Das war allerdings nur eine kurze Epoche. Als dann nämlich der andere Sohn, als sie gestorben war, der andere Sohn, nämlich Edward, an die Regierung gekommen ist, der hat dann wieder die Reformation vorangetrieben, sodass innerhalb von wenigen Generationen es in England ein Hin und ein Her gegeben hat, die Leute selbst gar nicht mehr wussten, was sie da nun denken sollten. Und das ist so ein Mischmasch, was bis heute in der anglikanischen Kirche anzutreffen ist. Es gibt in der anglikanischen Kirche heute deshalb drei große Strömungen. Man spricht von der Low, High und Broad Church. Und die Low Church, das ist dann am ehesten die Evangelikalen. Das sind die, wo die Puritaner hinterher entstanden sind. Puritaner ist so eine Version der Pietisten halt in England. Und da gibt es auch eine Fraktion von richtig gläubigen Anglikanern. in der Kirche. Dann gibt es die Broad Church, das ist am ehesten zu vergleichen mit dem weitesten Teil der lutherischen Kirche bei uns, das sind nämlich die Liberalen. Das heißt, wir wollen ganz modern sein, das sind diejenigen, die in den letzten Jahren durchgedrückt haben, dass Frauen Pfarrerinnen werden, dass Frauen auch Bischöfinnen werden und so weiter, die auch gesagt haben, homosexuellen Segnung, also all die ethischen Sachen, die wir von der evangelischen Kirche in Deutschland auch kennen, die haben die da durchgedrückt. Und dann gibt es eben noch die High Church, und das sind so diese Erzkonservativen, die sagen, es muss einfach so bewahrt werden wie vorher, und die Monarchie, die muss geschützt werden durch die Kirche, und die Kirche, also das sind so die Hochgottesdienste. Möglichst die Messe auf Latein sprechen und solche Sachen, nicht? Also einfach Tradition, 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 und alles muss so bleiben, wie es ehemals war, und vor allem das Common Book of Prayer, das ist so eins, was der Thomas Cranmer als ehemaliger Bischof von Canterbury geschrieben hat, also so Liturgie, die muss immer erhalten bleiben, also das ist die High Church, also so High Church, Broad Church und Low Church, das ist dann die anglikanische Kirche. Die gehören auch noch zur Reformation. Da haben wir jetzt also schon vier verschiedene Gruppen, und dann gibt es eigentlich noch eine, die man meistens gar nicht so zur Reformation zählt oder manchmal das vergisst, das waren die Vorläufer der späteren Freikirchen, das sind nämlich die Täufer. Die Täufer sind an drei verschiedenen Stellen entstanden, und zwar einmal in der Schweiz, unabhängig voneinander, in Süddeutschland und in Norddeutschland. In Süddeutschland gehören dann Michael Sattler zum Beispiel dazu, in der Schweiz gehören dazu der Felix Manz und der Blaurock und noch ein paar andere. Also in Zürich waren die zur Zeit von Zwingli. Und in Norddeutschland ist uns insbesondere der Namengeber dieser Gruppe bekannt, das ist Menno Simons. Der hat dann diese restlichen Täufer gesammelt. Aber eigentlich war er nur in Friesland aktiv. Das heißt, von den Niederlanden bis an die dänische Küste, so an der ganzen Küste entlang, hat er die Täufer gesammelt. Und wir können uns ja durchaus mit diesen Täufern identifizieren, denn die haben noch ein ganz anderes Modell gehabt. Die haben eben Freikirche radikal vollziehen wollen. Die haben gesagt, diese Staatskirche muss generell aufhören, und nur der, der will, soll in den Gottesdienst kommen und soll Mitglied werden. Dann auch die Glaubenstaufe gegen die Kindertaufe, und damit haben sie sich natürlich gegen Katholiken und gegen Reformierte und gegen Lutheraner gestellt, was sich dann schlecht gemacht hat. Sie hatten auch die Auffassung, dass das Bibellesen noch wichtiger genommen werden müsste, und noch so ein paar Reformideen. Es gab dann insbesondere das Schleitheimer Bekenntnis, da haben sie dann solche Punkte zusammengefasst, unter anderem stand damit drin, wir wollen mit dem Staat nichts zu tun haben, weder wählen noch gewählt werden, wir wollen uns aus der bösen Welt zurückziehen, gehört damit, die Gemeindezucht muss sehr viel stärker, also die Ethik muss viel stärker betont werden, und dann eben die anderen Punkte, Taufe und so weiter, die ich schon genannt habe. Das verbindet die Täufer miteinander. Und die Täufer wurden sehr stark verfolgt. Wir müssen sagen, der Beruf eines Täuferpastors war in der Zeit derjenige, der dir die kürzeste Lebenserwartung beschert hat. Weil egal, wo du das gemacht hast, du wurdest von allen verfolgt. Nicht? Es war ja kein Freiraum, wo man hingehen konnte. Die Niederlande, die waren früher schon mal ganz liberal. Da war der erste Punkt, wo man sich noch niederlassen konnte. Und es gab so ein paar kleine Fürstentümer, so wie zum Beispiel da die Berleburger, der Graf von Berleburg, der war ein bisschen liberal, der hat dann die Leute so aufgenommen. Etwas später war dann auch der Zinzendorf, der war auch Landesherr, der konnte auch, da hat er ein paar solche Täufer aufgenommen. Aber das waren so kleine Fluchtorte, die meistens sind verfolgt worden und sind meistens auch nicht sehr alt geworden. Und das war ganz radikal. Also zum Beispiel Zwingli, der hat viele von denen in der Limmat ertränken lassen. Also im Zürichsee fließt der Fluss raus, nicht Limmat. Und zwar so nach dem Motto, wenn ihr vom Taufen nicht genug haben könnt, also hier kommt ja noch mal ein bisschen mehr. Nicht? Wurden sie noch ein bisschen länger getauft, dann war es vorbei. Ja, tatsächlich, weil die Leute, also Zwingli und Luther, die haben eigentlich nichts gegen die Großtaufe gehabt, sondern sie haben sie ja Wiedertäufer genannt. Ihr Problem war die Wiedertaufe. Das ist ja bis heute in der lutherischen Kirche so. Wenn du dein kleines Baby nicht taufen lässt, dann hast du kein Problem, auch als Erwachsener getauft zu werden. Das Problem in der lutherischen Kirche ist, wenn du dich wieder taufen lässt. Das hängt eben mit der Sakramentslehre der katholischen Kirche zusammen. Man sagt, ein Sakrament ist von Gott eingesetzt. Und wenn Gott hier dich schon gesegnet hat in der Kindertaufe, dann würdest du ja dieses von Gott geschenkte Sakrament mit Füßen treten und ungültig machen wollen. Und das geht nicht, weil Gott doch an dir gehandelt hat als Kind. Und da steckt sozusagen dieses theologische Konzept dahinter, dann kann es keine zweite Taufe geben. Und deshalb hat man das als so starken Affront, als so starken Angriff empfunden. Und das ist tatsächlich heute in manchen lutherischen Kirchen, das ist eine Sache, da kann man nicht drüber hinweg. Also du kannst, wie gesagt, einen schwulen Pfarrer haben, du kannst haben, der fünfmal geschieden ist oder der mit seiner Freundin zusammenlegt, das ist alles kein Problem heute im Pfarramt. Aber wenn du einen Pfarrer hättest, der sich mal wieder taufen lassen würde, der ist seinen Job los. Also das geht nicht, ja. Komme ich gleich noch drauf. Also ich will jetzt erstmal das Positive nennen, also da, wo sie unser Vorbild sind, aber du hast vollkommen recht, das ist... Ja. Ja, ist ein Teil. In den anderen Teil komme ich gleich noch drauf. Also wie gesagt, das waren jetzt die positiven Täufer, die durchaus biblisch versucht haben zu predigen, aber es gab damals einen großen Teil der Täufer, die wir auch in unserem heutigen Gemeinden nicht dulden würden, die wir heute auch als Irrlehrer und Sektierer vertreten und betrachten würden. Ich habe euch mal kurz schon genannt, diesen Jan van Leyden zum Beispiel, der in Münster das Königreich der Täufer aufrichtet. Und wir würden sagen heute, wie kann man so etwas machen und wie kann man das glauben? Haarsträubend, nicht? Da wurden Katholiken vertrieben aus ihren Häusern, da wurden die Ehen aufgelöst und geschieden und wieder verheiratet nach göttlicher Eingebung. Da hat der Jan van Leyden gesagt, gebt mir alle euer Reichtum, denn ihr müsst ja jetzt lernen, ohne das auszukommen, hat Jesus ja auch schon gesagt, und ich bin schon so geistlich, mir macht das nichts mehr aus, wenn ich das ganze Sachen habe, nicht? Und die Leute haben das geglaubt. Und sie haben selbst noch seine Offenbarungen geglaubt, als die feindlichen Heere vor der Tür standen. Da hat er ihnen gesagt, Gott hat mir gezeigt, ihr werdet unverletzbar sein, wenn ihr in die Schlacht zieht. War natürlich nicht so, haben sie bald gemerkt. Und dann hat er wieder eine neue Offenbarung gehabt. Da hat er gesagt, als die Hungersnot ausgebrochen wird, Gott wird die Pflastersteine zu Brot machen. Da gab es immer noch welche, die daran geglaubt haben, haben die Pflastersteine ausgegraben und reingebissen und haben dann gemerkt, die sind trotzdem noch nicht zu Brot geworden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass solche Gruppen nicht gerade zur Popularität der Täufer beigetragen haben. Die haben zum Beispiel Münster dazu beigetragen, dass bis heute in Münster fast keine freien Gemeinden irgendwie einen Fuß auf den Boden bekommen. Also diese Gegenbewegung war so stark, dass über Jahrhunderte hinweg kein Einfluss mehr möglich war und bis heute noch an der Lamberti-Kirche die Käfige hängen, indem man die Täuferführer aufgehängt hat. Also das heißt, das sind Auswirkungen 500 Jahre später immer noch, weil die Christen da, muss man sagen, total falsch reagiert haben, total überzogen. Wenn ich es mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen besseren Ausdruck, aber hier falsch verstandene Charismatik, nicht? Also Offenbarungen Gottes nicht mehr geprüft an der Bibel, sondern der große Prophet, der muss es ja wissen und dann dem einfach gefolgt, das muss Gott so gesagt haben. So ähnliche gab es auch in Tschechien in der damaligen Zeit, man nannte ja Hussiten, war etwas früher, aber die haben dann hinterher noch weitergekämpft, insbesondere die Taboriten, die waren auch in eine ganz ähnliche Richtung, die haben auch alle niedergemacht, haben sogar gesagt, Gott hat uns den Auftrag gegeben, jetzt die Schlacht von Harmagedon vorzubereiten und wenn wir alle Ungläubigen abgeschlachtet haben, dann kann Gottes Reich aufgerichtet werden. Hat natürlich zum riesigen Blutvergießen geführt, hat dann auch dazu geführt, dass über Jahrhunderte hinweg in Tschechien evangelische Bewegung tot war. Also das war auch so eine Negativbewegung. Und da gab es noch verschiedene andere, das sind jetzt nur zwei Beispiele, und da merken wir, leider sind eben auch die gläubigen Christen mit erwachsenen Taufe und Freikirche nicht immer die tollen Vorbilder gewesen, nicht? Sonst können wir einfach sagen, warum haben die bösen Leute das gemacht? Luther ist nicht gegen die Täufer vorgegangen, weil die so lieb und nett waren, so bibeltreu, sondern weil die so revolutionär im negativen Sinne waren, weil die auch Mord und Totschlag gut geheißen haben, weil sie manchmal auch die Kirchen gestürmt haben. Da war nicht mehr wichtig, ist das ein Kunstwerk oder nicht. Zack, wir räumen alles raus und der Mob zerschlägt die Scheiben und hinterher hast du noch eine Ruine von Kirche und dann, ja, was machst du dann? Nicht? Oder die gesagt haben, die Reichen, das waren die Zwickauer Propheten, die waren auch in der ähnlichen Richtung, die haben gesagt, die Reichen, die müssen enteignet werden und dann haben sie gesagt, das machen wir gleich selbst, warten wir nicht auf Gott, Knüppel und Sensen genommen und einfach mal das nächstliegende Schloss erobert, kurz und klein geschlagen, Geld ausgeraubt, Leute umgebracht, im Namen Gottes. Und da müssen wir sagen, das ist natürlich nicht ganz so ideal, nicht? Und das war eben dann auch noch ein Teil der Reformierten, also der Reformation, das waren die Täufer. Also das eine Positive, auf das wir uns ja stützen können, aber leider auch dieses ganze Negative, was dazu geführt hat, dass die Täufer über Jahrhunderte hinweg verfolgt worden sind. Nun, was passierte nach der Reformation? Nach der Reformation, also jetzt gehen wir mal so zur Zeit vom Tod Luther, wir sind dann in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts, also 1560, 1570 herum, da war es so, dass die katholische Kirche reagieren musste. Und sie hat erstmal so reagiert, indem sie bestimmte Reformideen der Lutheraner aufgenommen hat. Und tatsächlich muss man sagen, die Reformation hat auch positive Auswirkungen auf die katholische Kirche gehabt. Insbesondere bei dem Reformkonzil von Trient, Trientinischen Konzil, da wurden manche Lehren der katholischen Kirche festgeschrieben, andere wurden reformiert. Beispielsweise wurden Missstände des Ablasshandels abgeschafft. Da muss man sagen, das wurde eindeutig eingegriffen. Ich habe euch ja gesagt, bis dahin, dass eben dieser super Ablassprediger Tetzel ins Gefängnis gesperrt worden ist. Also das hätte er sich auch nicht träumen lassen, nicht dabei. Dann hatte man, und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, hier hat die katholische Kirche versucht nachzuholen, hat gesagt, jetzt müssen wir mehr Wert auf Moral legen. Ich habe euch ja gesagt, vorher gab es diese Pornokratie, wie man das nannte, in der katholischen Kirche, dieser totale Abfall. Jetzt hat man ganz neu wieder Visitation eingeführt in der katholischen Kirche. Denn man hat gemerkt, die Leute laufen uns davon, wenn wir nicht mehr glaubwürdig sind. Und hat dann versucht, wieder mehr Glaubwürdigkeit hineinzubringen. Und das hat dann Auswirkungen gehabt, auch bis heute. Denn heute ist der Papst viel glaubwürdiger als ein Papst des 14. Jahrhunderts. Und auch viele Priester sind glaubwürdiger. Es gibt natürlich auch da und dort mal Sachen, die schief laufen, aber viel mehr Wert auf Ethik und solche Sachen. Dann hat man auch den Orden, also den Predigerorden, wie die Dominikaner, hat man erlaubt, in der einheimischen Sprache zu predigen. Hat man gesagt, das macht Luther, müssen unsere Leute auch machen. Man hat eigene katholische Bibelübersetzungen angefertigt. Wir haben ja manchmal so schnell im Kopf, Katholiken dürfen gar nicht in der Bibel lesen. Es gab nie in der Kirche ein strenges Verbot, dass sie nicht durften. Man hat sie halt nicht motiviert und hat gesagt, ihr schafft das sowieso nicht und ihr versteht es nicht und lasst es lieber. Und das hat dazu geführt, als ich noch in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Belgien gewesen war, von Haus zu Haus gegangen bin, dort mit OM, da sind mir viele Leute begegnet, die haben mir gesagt, wir dürfen nicht in der Bibel lesen. Es gab natürlich nie vom Vatikan wirklich ein offizielles Verbot, aber so unterschwellig hat man es den Leuten weitergegeben. Jedenfalls ab dem 16. Jahrhundert gab es dann auch Bibelübersetzungen von Katholiken in die einheimischen Sprachen. Zuerst waren die natürlich gerichtet an die Geistlichen, an die Gelehrten und so weiter, aber prinzipiell konnten andere das auch lesen. Also das waren so Reformen, die man durchgeführt hat. Aber die katholische Kirche hat gleichzeitig auch noch versucht, die Gegenreformation in Gang zu bringen, und zwar mit verschiedenen Mitteln die Gebiete, die jetzt evangelisch gewesen sind, zurückzugewinnen. Der erste und probateste Mittel ist das der Gewalt. Und Gewalt, das war der Schmalkaldische Krieg, das war der Dreißigjährige Krieg, der durch die Katholiken ausgelöst worden war. Und der Dreißigjährige Krieg war insbesondere für Deutschland nach der Pest die richtig große Katastrophe. Also nach der Pest gab es erstmal ein bisschen Ruhe, mal so ein bisschen kleines Scharmützel da und dort. Aber der Dreißigjährige Krieg, der war in Deutschland, gerade in Deutschland, eine totale Katastrophe. Und bis heute ist das noch. Wenn ihr mal genealogische Forschungen machen wollt über eure Vorfahren, meistens in den Dreißigjährigen Krieg bricht alles ab, da findet man nichts mehr. Weil es war wirklich so, das, was erstmal wie ein Religionskrieg begonnen hat, und zwar 1618, das hat hinterher geendet in einer Schlacht jeder gegen jeden. Und da wurden weite Teile vollkommen entvölkert und hier durch Gewalt. Hinterher haben sich die Armeen aufgelöst, weil jeder gegen jeden kämpft. Also am Anfang waren es eben der Bund der Lutheraner in Deutschland, der Kurfürsten, gegen insbesondere die Österreicher, die das angeführt haben als Habsburger. Nicht? Die waren mehr die katholische Position. Und in diesen Kriegen wurde dann zum Beispiel ganze Teile von Österreich rekatholisiert. Also Teile von Vorarlberg, die wir haben, und bis weiter nach Wien hinein, waren überwiegend evangelisch geworden in der Zwischenzeit. Köln zum Beispiel, der Erzbischof von Köln ist evangelisch geworden und sein ganzes Gebiet mit ihm. Das sind alles Gebiete, die man durch Gewaltanwendung wieder zurückgewonnen hat für den Katholizismus. Das war also ein Weg, den man gemacht hat. Und später, als dann die beiden Partner sich pattgesetzt haben, als man sich jetzt nicht entscheiden konnte, dann kamen andere dazu. Da hat der französische König sich auf der Seite der Katholiken eingeklinkt. Dann ist der schwedische König, der damals eine Großmacht gewesen war, Gustav Adolf hieß er, von dem habe ich euch ja mal erzählt, ne? Also gibt es ja bis heute in der evangelischen Kirche die Gustav Adolf Gesellschaft, die sich eben kümmert um die Evangelischen in den Gebieten, wo viele Katholiken sind. Also der ist dann gekommen als Retter in der Not. Man dachte nämlich schon, jetzt ist alles zu Ende mit den Evangelischen. Und es war auch so, es war wirklich wie ein Wunder Gottes. Und dann landet er mit Schiffen in Schleswig-Holstein und innerhalb eines Siegeszugs, unvorstellbar, schlägt er alle katholischen Armeen. Und schließlich durch einen Verrat wird er selbst umgebracht. Und hinterher wird der katholische Führer Tilly auch noch umgebracht, weil man verdächtigt, dass er vielleicht einen Frieden schließen wollte. Und jetzt waren die beiden Führer tot. Und jetzt gab es nur noch ein Gemetzel ohne Maßen. Jetzt haben die Landsknechte, die haben keinen Führer mehr gehabt, der sie bezahlt hat. Also haben sie auf eigene Rechnung marodiert. Und dann war es egal, ob du Katholik war oder evangelisch. Die Hauptsache, man konnte dich umbringen. Und dann haben die auch vorher vollkommen verroht. Nicht? Da gab es dann solche Sachen wie einen Schwedentrunk. Also wenn du jetzt Bauern irgendwo gewesen bist, da hat man sich nicht nur damit begnügt, dein Haus abzubrennen, deine Familie umzubringen und dein Hab und Gut wegzunehmen, sondern vorher auch noch so ein bisschen Spaß gehabt, dich erstmal zu quälen und zu foltern. Nicht? Und da brauchst du keinen Grund dafür. Wenn du noch irgendwas versteckt hattest, eben der Schwedentrunk war so, hat man die Leute auf die Erde festgehalten, dann hat man ihnen einen Trichter in den Mund getan und hat da Jülle reingegossen. Und dann mussten sie das so trinken, das kam natürlich in die Lunge, die sind auch hinterher alle meistens gestorben, die Leute, bis die dann irgendwo noch ihr Versteck preisgegeben haben, wo entweder deine Familie versteckt ist oder noch Geld ein bisschen zu holen ist und so weiter. Es hat also zu einem vollkommenen Zusammenbruch des öffentlichen Lebens in Deutschland beigetragen, weil sich sozusagen ganz Europa sich in Deutschland geschlagen hat. Denn die Schlachtfelder waren ausnahmslos in Deutschland und da sind eben die Franzosen nach Deutschland gekommen, die Schweden sind nach Deutschland gekommen, Polen sind nach Deutschland gekommen, Österreicher sind nach Deutschland gekommen und haben sich hier geschlagen. Nicht? Und da blieb hinterher nicht mehr viel übrig. Deshalb seht ihr auch, viele Häuser hier in Deutschland sind nach dem Dreißigjährigen Krieg erst gebaut. Die meisten auch in Lömgo zum Beispiel, wenn man ja schaut, die meisten erst nach dem Dreißigjährigen Krieg, weil da eben vieles gebrandschanzt und so weiter wurde. Das war natürlich ein totaler Zusammenbruch. Und am Ende hat es sogar dazu geführt, dass die Katholiken auf der Seite der Evangelischen eingegriffen haben. weil da merkt man, hat das gar nichts mehr mit Religion zu tun. Da hat mich der französische König gesagt, er hat gesagt, wenn jetzt die Österreicher trotzdem gewinnen, dann sind die so eine Schwergewicht politisch, das will ich nicht. Deshalb lieber auf der Seite der Evangelischen, damit die evangelischen Fürsten in Deutschland ein Gegengewicht gegen die katholischen Habsburger sind. Und dann hat damals der französische König auf der Seite der Evangelischen eingegriffen, gekämpft und dann ist die Pattsituation zustande gekommen, als man nach 30 Jahren Krieg 1648 schließlich die Nase voll hat und Frieden geschlossen hat. Und das war für die Leute wie eine Befreiung. Man kann sich kaum vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt 30 Jahre alt und als ihr geboren worden seid, gab es Krieg und Morden und als du 30 Jahre alt gewesen bist, immer noch. Und dann gab es ja den Friedensschluss von Münster und Osnabrück. An zwei Orten zur gleichen Zeit hat man verhandelt und das war für die Leute wie eine Befreiung. Allerdings danach hatten die Leute von Kirche und die Nase voll gehabt. Nicht? Dieser Krieg aufgrund von Religion, wo man hinterher gemerkt hat, das hat mit Religion doch gar nichts mehr zu tun, das war Schluss erstmal. Vollkommen der Ofen aus. In der evangelischen Kirche hat das dann dazu geführt, die katholische Gegenreformation. Die katholische Gegenreformation, ich nenne euch noch zwei Sachen, die sie auch gemacht haben. Einmal haben sie ein großes Kirchenbauprogramm eingeführt, das war jetzt langsam die Anzeit des Barocks, kannst du bis heute noch sehen, gerade in Bayern. Bayern war nämlich damals auch evangelisch und dann haben sie das aber zurückgewonnen für die katholische Kirche und das haben sie durch mehrere Aktionen, einmal durch die Kirchenbauaktion, das siehst du in vielen kleinen Dörfern in Bayern, siehst du eine riesige barocke Kirche, wo du dich fragst, wo kommen die ganzen Leute her, die da reingehen sollen. Da brauchen noch gar nicht so viele Leute sein. Die Kirche wollte eben zeigen, wie toll und wie mächtig und wie groß sie ist. Und das haben sie durch Kirchenbau und durch prächtige Liturgien geschafft. Dann einen dritten Weg, den sie gefunden haben, ist Gratiserziehung, insbesondere für Prinzen und Adlige. Denn bei dem Reichstag zu Augsburg hat man gesagt, eius regio, cuius regio, eius religio. Das heißt, wessen Region, dessen Religion. Wenn also der Landesherr seine Religion wechselt, dann auch seine Untertanen. Was hat die katholische Kirche gemacht? Die hat gratis Prinzenerzieher geschickt. Und die haben sich gedacht, wir haben Zeit. Der jetzige kann ruhig evangelisch bleiben, aber wenn wir den Thronfolger erziehen, dann haben wir einen Fuß in der Tür und dann wird er katholisch. Und das haben sie in vielen Fällen geschafft. Und die Eltern waren erstmal froh. Oh, gratis, wir brauchen nichts ausgeben. Stellt euch vor, da kommt jemand zu Hause und sagt, gratis, wir erziehen eure Kinder, wie beaufsichtigen wir, wie machen das. Klingt erstmal gut, nicht? Aber dann war eben da sozusagen der Haken an dem Würmchen, was man da gegessen hat. Und nachher wurden viele Regionen auch dadurch wieder rekatholisiert. Nun, wie ging es in der evangelischen Kirche weiter? Nach der Gegenreformation ist die Zeit der Orthodoxie. Die Orthodoxie hat jetzt nichts zu tun mit der orthodoxen Kirche im Osten, sondern Orthodoxie meint Rechtgläubigkeit. Hier hat man versucht, die evangelische Lehre grundsätzlich theologisch zu durchdenken. Diese Orthodoxie hatte sehr viele positive Dinge. Es wurden Dogmatiken noch und nöcher geschrieben und viele der Dinge sind bis heute begeisternd zu lesen. Wenn du was über die Eigenschaften Gottes lesen willst, dann ist die Orthodoxie immer noch das Nonplusultra. Wenn du mal wirklich lesen willst, mit welchen Feinheiten man sich die Inspirationslehre vorstellen kann, dann ist die Orthodoxie nach wie vor unübertroffen. Die Lehre der Verbalinspiration, die die meisten von uns ja hoffentlich vertreten, die ist formuliert worden von der Orthodoxie. Die hat man zwar vorher auch schon geglaubt, aber hier wurde das erste Mal so richtig formuliert in allen Feinheiten und theologisch durchdacht und biblisch belegt und all so etwas. Und da hat man sich natürlich über manche Sachen unterhalten. Da staunen wir heute noch. Da könnte man heute eine Gemeindespaltung von initiieren. Ne? Also zum Beispiel bei der Frage, hat Gott seine, also das gibt, die gab es im Streit zwischen Kenosis und Krypsis. Es ging darum, ob Jesus seine göttlichen Eigenschaften auf der Erde verborgen immer noch gehabt hat oder ob er sie im Himmel abgelegt hat. Man kann da trefflich drüber streiten, weil es Bibelverse gibt, die man für das eine benutzen kann und für das andere. Ich werde euch heute die Auflösung nicht geben, aber das ist faszinierend zu lesen. Also wie gesagt, das war eine gute Zeit, was gerade diese dogmatischen Überlegungen anging. Aber es ist meistens eine Schwäche, wenn man so stark Wert auf die Dogmatik legt, kann es dazu führen, dass die Lebenspraxis und die Echtheit des Glaubens keine so große Rolle mehr gespielt hat. Und hier ging es auch darum, wenn du nur das richtige Glaubensbekenntnis unterschreibst, dann bist du Christ. Ob du jetzt wirklich eine Bekehrung erlebst, ob wirklich Jesus seine Sünden vergeben hat, das war dann nicht mehr so wichtig. Du hast doch jetzt gesagt, ich bin hier meinetwegen für Krypsis und ich bin für Realpräsenz im Abendmahl und ich bin für die Lehre bei der Taufe so und so und dann zack, ist alles richtig, alles okay. Und wir hoffen das häufiger in der Kirchengeschichte, so eine Auf- und Abentwicklung. Mal sehr starke Betonung des Verstandes und der richtigen Dogmatik und dann wieder merkt man, oh, das ist doch nicht alles und dann betont man das Gegenteil, nämlich das persönliche Erleben sehr stark. Also ich meine, ich kann es auch raufgehen, ich will nicht sagen rauf und runter, nicht, ist ja nicht eines besser als das andere. Und dann betont man das sehr stark. Und das war dann die Gegenbewegung des Pietismus. Den kennen wir auch als Vorfahren vieler unserer Gemeinden. Der hat sehr viel Positives gebracht, hatte aber die Schwäche, dass er theologisch viel zu wenig durchdacht war, sodass er nach der dritten Generation wieder abgestürzt ist, als nämlich plötzlich der Verstand wieder in Mode kam. Und da hatten die Leute mit dem Verstand keine Antwort zu geben. Da wussten sie nicht, was sie sagen sollten. Und dann waren die Pietisten am Ende. Und dann war wieder der Verstand stark im Mittelpunkt. Und als die Leute genug haben vom Verstand gemerkt haben, das ist auch so kalt und das ist ja nicht so lebendig, dann kam die Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Wieder stark das Gefühl betont. Und wir erleben das und super und Bekehrung und so. Und als das sie da davon wieder genug gehabt haben. Dann kam eben so am Anfang des 20. Jahrhunderts wieder die Gegenbewegung, der Verstand wieder stark in den Vordergrund gemacht. Und damit die ganze liberale Theologie und das Zeug, was bis in christliche Gemeinden hinein eingeflossen ist. Und das hatte so den Höhepunkt, so in den 50er Jahren. Und da fing langsam wieder die Kehrtwende an, jetzt wieder stark das Gefühl und das Erleben zu betonen. Und in dieser Phase sind wir jetzt wieder etwas stärker, wo verstandesmäßig und Dogmatik gibt es viele moderne Christen, altmodische Christen, von denen vielleicht einige zu euch auch noch dazu gehören, die sagen noch, Dogmatik ist wichtig, Verstand ist wichtig, aber moderne Christen heute sagen, das ist doch alles total egal. Wir erfahren das und wir erleben das und das ist wahr, weil ich es erlebt habe. Also hier wieder stark eine Tendenz zum Gefühl hin. Ich kann euch sagen, das wird aber auch irgendwann mal zu Ende kommen. Also wenn ihr wirklich modern sein wollt, müsst ihr jetzt schon langsam wieder umschwenken, nicht? Und dann wieder dabei. Also so gibt es diese Entwicklungen hin und her immer wieder in der Kirche. Und wir müssen ja sagen, beide haben ihr Recht. Beide haben ja ein wirklich wichtiges Anliegen, aber beide haben auch Probleme. Also der Pietismus in Deutschland hat insbesondere in der lutherischen Kirche stattgefunden, weil das war eben der Wurzelboden. Die meisten waren auch evangelische Pfarrer gewesen, die da verantwortlich gewesen waren. Es war aber nicht eine gesamtkoordinierte Sache, sondern das waren mehr einzelne Persönlichkeiten, an denen sich das kristallisiert hatte, einzelne Bewegungen, an denen sich Leute angeschlossen haben, die dann losen Kontakt miteinander gehabt haben, aber die nicht einheitliche Organisationen gehabt haben. Der Pietismus hat bestimmte Sachen, die generell wichtig sind. Man kann sagen, es gab unterschiedliche Schwerpunkte generell. Generell war der Pietismus eine Bibelbewegung. Das haben wir häufig auch bei der Erweckung wieder. Das heißt Bibellesen. So war das wesentliche Merkmal des Pietismus, war die Stunde. So nennt man das ja noch in Baden-Württemberg oder nannte man lange Zeit so, nicht die Stündler oder die Stundisten oder so nannte man das dann. Die gehen eben neben dem Gottesdienst noch in die Stunde. Und das heißt, da hat man Bibel gelesen, Bibel studiert. Das war ganz wichtig. Man nannte das in der damaligen Zeit die Collegia Pietatis. Klingt doch viel besser gleich, nicht so Latein. Meinte aber dasselbe. Also das heißt, du bietest neben dem Gottesdienst, so wie Luther das gedacht hat, für die Kerngemeinde, für die, die es wirklich ernsthaft Christ sein wollen, noch eine zusätzliche Veranstaltung an. Da hat man sich getroffen. Also Bibel lesen. Zweite Sache, die sehr wichtig gewesen ist, Angebote für die Menschen entsprechend ihres Lebensalters, ihres sozialen Standes und ihres Geschlechts. Also man hat dann hier die Menschen nicht nur als Absolutum gesehen, Sünder und gerechtfertigt, sondern du bist eine Frau mit Kindern. Jetzt müssen wir etwas für dich anbieten als Frau mit Kindern. Aber in der Gesamtgemeinde natürlich. Alle waren in der Gesamtgemeinde zusammen. Dann hat man so eine Art Kleingruppen gehabt. Man hat auf die Leute acht gegeben. Das erste Mal wurde hier christliche Pädagogik entwickelt. Gerade August Hermann Franke. Vorher gab es eigentlich auch in der evangelischen Kirche nur Prügelpädagogik. Also das heißt, wenn ein Kind nicht lesen wollte, Schläge. Und wenn es immer noch nicht verstanden hat, noch mehr Schläge. Und wenn es noch nicht mehr verstanden hat, noch mehr Schläge. Denn man hat sich gedacht, ein kleines Kind ist wie ein Erwachsener. Das muss das auch wissen. Luther berichtet davon seinen ersten Schultage, dann ist er an die Schule gekommen und dann sollte er gleich lateinisch deklinieren. Da wurde gesagt, laudau, und dann musst du deklinieren. Der kleine Knirps konnte ja natürlich nichts, hat ja nie Latein gelernt und der Lehrer hat das nicht eingesehen, hat gesagt, wenn ein Kind das nicht kann, dann will es nicht. Also Schläge. Und dann hat er so viele Schläge bekommen, bis er es irgendwann kannte. Und tatsächlich hat diese Prügelpädagogik funktioniert, weil die Kinder haben so viel Angst gehabt, die haben zu Hause die so hingesetzt, haben irgendjemanden gefragt, dass sie es dann konnten, damit sie keine Schläge mehr bekommen haben. Und da hat sich der Pädagoge bestätigt gefühlt. Siehst du, es klappt doch, nicht? Und heute wissen wir, so ganz ideal ist das ja nicht. Vielleicht sind wir heute manchmal auf der anderen Seite etwas zu extrem, wo wir dann nicht mehr sehen, dass die Bibel ja auch von Züchtigung spricht und das in manchen Fällen auch angebracht sein kann, aber sicherlich keine Prügelpädagogik. Und da ist August Hermann Franke so ein hervorragendes Beispiel. Also ich finde es manchmal schade, also hier würde ich mal für ein bisschen Nationalstolz plädieren, schaut euch mehr diese super tollen Vorbilder des deutschen Pietismus an. Manchmal haben wir massenhaft übersetzte Bücher aus dem Englischen, ist ja auch nicht schlecht. Da kennen Leute den Georg Müller. Ne? Ich meine, wahrscheinlich gibt es keinen, der nicht Georg Müller mal gelesen hat und kennt. Aber ihr kennt nicht dessen Vorbild. Dessen großes Vorbild war nämlich August Hermann Franke. Er hat mich von ihm gelernt. Übrigens war Georg Müller auch Deutscher. Ne? Der ist ja ausgewandert, um die Idee von August Hermann Franke nach England zu bringen und das Ähnliches zu gründen in England, wie es in Deutschland schon gab. Aber es gibt mehr Leute wahrscheinlich, die den Georg Müller kennen und sein Waisenhaus, als August Hermann Franke, der ja doch viel mehr mit Gott erlebt hat. Also, wenn man das gegeneinander überhaupt messen kann. Ich meine, es ist gut, was Georg Müller da getan hat, aber schätzt auch mehr das, was Gott in Deutschland getan hat und setzt euch mit den Leuten auseinander. Die Lebensgeschichte von August Hermann Franke zu lesen, das ist faszinierend. Also, ich werde noch mal ein Buch darüber schreiben müssen, nicht? Also, es... Ja, also es ist wirklich faszinierend dabei, wie gesagt, wenn ich jetzt Zeit hätte, könnte ich euch noch einiges davon erzählen, wie das wirklich so ein Glaubenswerk ist, wie innerhalb von wenigen Jahren aus nichts viel entstanden ist. Wie August Hermann Franke dahin gekommen ist und er war Pfarrer in Glaucha, einem Vorort von Halle gewesen und das war da drunter und drüber. Wenn ihr manchmal denkt, heute sind die Leute schon gottlos, dann lest mal, was August Hermann Franke da erlebt hat. In Glaucha war jedes dritte Haus entweder eine Kneipe oder eine Schnapsbrennerei. Die Kinder sind nicht zur Schule gegangen, weil sie morgen schon besoffen auf der Straße gelegen haben. Kaum jemand ist zur Arbeit gegangen, die Häuser sind verfallen, zum Gottesdienst ist gar keiner gegangen. Am Sonntag, da sind die Leute draußen noch in der Stadt, draußen vor die Stadt gekommen, um sich mal richtig volllaufen zu lassen. Und in diesem Ort, Glaucha, da ist er Pfarrer. Und da fängt er an zu predigen. Und innerhalb von dieser Generation total verändert Gott das. Da werden, kehren Leute um. Das Leben der Leute verändert sich. Die Kinder auf den Straßen verändern sich. Das ist ja auch seine Berufung, wo er merkt, ich muss für diese Kinder etwas tun, damit die nächste Generation gerettet ist. Und das führt dann dazu, dass dieses Waisenhaus entsteht, was bis heute sehenswert ist. Wenn ihr mal nach Halle kommt, schaut euch das an. Die frankischen Anstalten hat man sehr schön renoviert. Heute sind da nicht nur für gläubige Christen mit drin, aber ist ein Museum eingerichtet. Und wenn ihr auch die Größe der Anlage ansieht, obwohl das heute nur noch ein kleiner Teil davon ist, das ist beeindruckend und alles nur keine Staat Unterstützung, alles nur durch freiwillige Spenden. Er hat nebenbei das natürlich auch super organisiert, kreativ. Er hat eine Apotheke gegründet, hat einen gläubigen Apotheker gewonnen, die haben neue Medikamente entwickelt, die haben sie verkauft und haben damit zum Teil die Waisenkinder finanziert. Da haben sie einen eigenen Bauernhof gehabt, wo die Kinder am Nachmittag ein bisschen arbeiten mussten, damit sie Nahrungsmittel für die Waisenhaus gehabt haben. Da haben sie eine eigene Bibeldruckerei entwickelt. Bibelübersetzungen, gerade in Osteuropa, wurden durch Franke initiiert. Es war eine Bibelgesellschaft, wo viele Bibelübersetzungen billig gedruckt worden sind, damit die Leute in der Bibel lesen. Faszinierend. Er war einer der Träger der Missionsbewegung. Er hat damals mit Christian dem Vierten von Dänemark die dänisch-hallische Mission zusammen gegründet. Also sehr beeindruckend. Dann haben wir Zinsen. Gründer der Brüdergemeinden, der Herrenhuter Brüdergemeinden, müssen wir sagen, also nicht der Brüdergemeinden, wie wir heute kennen, sondern der Herrenhuter Brüdergemeinen, nennt man sie meistens auch, obwohl sie nicht gemein sind, aber man nennt sie so. Also es ist ja eine eigene Konfession. Dann haben wir natürlich Oettinger und Bengel in Baden-Württemberg, die da ganz wesentlich sind. Bengel, der die Bibelübersetzung ganz genau und ganz konkret und super über Kommentar zum Neuen Testament, den Gnomon, da herausbringt. Dann haben wir Leute wie Philipp Jakobs Behner, so den Anfänger dabei. Der war erstmal Oberpfarrer eben in Frankfurt, dann Oberhofprediger in Dresden und dann eben nach Berlin gekommen. Also wesentlich ganz wichtige Personen, 3 Generationen lang. Dann bricht das Ganze ab, weil man eben diesen Glauben nicht hat. Das macht sich zum Beispiel fest an August Hermann Franke, der ist sehr vorbildlich. Aber dann kommt der Wolf. Wolf, also jetzt wirklich der Wolf im Schafspelz, könnte man sagen. Der heißt aber auch Wolf, Christian Wolf. Der kommt an die Universität und das ist ein Aufklärer. Und der predigt aufklärerisch zum Beispiel über die Ethik der Chinesen. Bei denen ist insofern wichtig, weil die Pietisten haben ja gesagt, die Wahrheit unseres Glaubens zeigt sich in unserem Leben. Nicht? Also wir haben verändertes Leben, wir sind jetzt moralisch und so, Gott hat unser Leben verändert. Und dann sagt er, ja, die Chinesen leben aber auch moralisch. Heißt das, dass die auch recht haben? Ja, und da wusste August Hermann Franke mit der Provokation nicht richtig umzugehen. Da hat er zwischenzeitlich war gut befreundet mit dem preußischen König, hat ihm gesagt, also hier, der muss weg. Der preußische König hat gesagt, 48 Stunden hast du Zeit und dann weg. Und das lief natürlich nur ein paar Jahre gut. Dann kam nämlich sein Nachfolger und das war Friedrich der Große und der war eben ganz auf Aufklärung getrimmt und der hat ihn dann sofort wieder zurückgeholt und dann war es zu Ende damit. Also die Pietisten haben zu stark den Verstand vernachlässigt. Es gab keinen richtig großen Theologen darunter und dann kam die Aufklärung. Aufklärung, das war eben dann, die ganze Bibelkritik ist da entstanden, aus positiven Motiven. Wir wollen die Welt begreifen, aber eben gegen den Glauben gerichtet. In Deutschland nicht ganz so stark, in Frankreich sehr stark gegen den Glauben, in Deutschland und England haben sie versucht, das miteinander zu vereinen, aber der Gott wurde ein Gottesvernunft. Da war plötzlich das Leben dabei weg. Man hat dann Predigt gehalten über die Insektentheologie. Da hat man darüber gesagt, wie toll die Bienen im Bienenstock sind und dass man dadurch die Herrlichkeit Gottes drin sehen kann. Ist ja alles nicht schlecht, aber dann wurde die Bibel vernachlässigt. Und das führte dann eben zur Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Auslöser war mit die Deutsche Christentumsgesellschaft von dem Spittler in Basel, das war eigentlich ein Süddeutscher, der ist dann in die Schweiz gegangen, die haben dann unter anderem den Brunnenverlag, er hat 30 verschiedene Werke gegründet, also war Wahnsinn damals, unter anderem gehört der Brunnenverlag dazu, der hieß früher Pilger- und Missionsverlag, dazu gehört St. Krishona das Werk, dazu gehört das Kinderspital in Rien, dazu gehört eine Taubstummenanstalt, dazu gehört ein Versammlungshaus, wo jetzt viele verschiedene Konfessionen, also verschiedene Gemeinden sich treffen können, dazu gehört ein Diakonissenhaus, dazu gehören viele, viele andere Ideen, spannend sein Leben zu sehen. Dann kam im 19. Jahrhundert, haben besonders die Erweckten die soziale Frage gesehen. Ich habe euch ja gesagt, wie im 19. Jahrhundert ist den Leuten schlecht ging sozial. Und da haben ganz besonders die Frommen, die haben das gerissen. Die große Kirche, die hat sich nicht darum gekümmert. Die Bischöfe, so wie es immer ist, nicht, die wollen mehr mit den Regierenden zu tun haben, wollen Politik machen. Und die haben sich dann zusammengesetzt mit irgendwelchen Herrschern. Aber die einfachen Gläubigen, so wie ein Bodelschwenk oder der Fliedner, der die Diakonissenhäuser da in Kaiserswerth gegründet hat, oder eben der Johann der Wiecher in Hamburg, der das Raue Haus gegründet hat, um sich um die Obdachlosen zu kümmern und um die Kinder, die auf der Straße waren. Die haben das gerissen und das sind Anstalten, die bis heute zum Image der lutherischen Kirche beitragen. Die meisten wurden nicht von so liberalen Theologen gegründet, haben damit nichts zu tun gehabt, auch wenn sie sich das heute aneignen und unter Nagel reißen häufig, sondern das war hier von den wahrhaft Gläubigen gegründet worden. Nun, was kommt dann? Dann kommt danach die Welle des Kulturprotestantismus. Jetzt ist das Gefühl wieder weg, jetzt kommt der Verstand stärker. Der Kulturprotestantismus, der sagt, wenn du nur richtig als Deutscher lebst, dann bist du auch guter Christ. Da kamen solche Stichworte, an dem deutschen Wesen wird die Welt genesen. Ne? Also wenn du jetzt da hinkommst und den Afrikanern zeigst, wie man richtig als Deutscher lebt, dann werden die auch fromm, dann werden die Christen. Und so sind auch die Bilder mancher Missionen, dann so um 1900, da in Deutsch-Nordwestafrika, Namibia oder so etwas. Ne? Da siehst du heute noch in Windhoek, wenn du da hinkommst, kannst du sagen, du bist irgendwo in Baden-Württemberg. Ne? Kirche, so aus Backstein schön gebaut, die Häuser, alles so aus der Zeit, Gründerzeit, sieht genauso aus. Nur halt in Afrika, ein bisschen heißer. Und natürlich muss man sich auch so kleiden, wie das die deutschen Christen tun. So waren dann ganz klar, wenn ein schwarzer Christ geworden ist, dann kommt er am Morgen mit Krawatte, mit Hemd bis oben zugeknöpft und Anzugjacke dazu, egal wie heiß es ist. Also das war da, weil du bist ja gleichzeitig guter Deutscher sein, heißt guter Christ sein. Auch umgekehrt. Also hier diese in der Kultur den Glauben zu vermitteln, das hat einen Zusammenbruch gefunden im Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen mich plötzlich gemerkt haben, jetzt haben wir so viel Kultur und fühlen uns so toll und wir sind genau die dreckigen Menschen wie vorher auch. Das war dann wirklicher Schock, als man dann die Leute gesehen hat, die aus den Schützengräben von Sedan und Verdun zurückgekommen sind, wo sie sich zermetzelt haben, wo man gedacht hat, diese Grausamkeit in Deutschland. Und das führte zu einem Zusammenbruch der liberalen Theologie, die war wirklich am Ende. Dann kommt Karl Barth mit seiner Theologie in der Krise, wo er zurück zur Bibel will. Also er ist in nicht allen Punkten koscher, Karl Barth, aber in manchen Punkten ist er sehr gut, gerade dieses Zurück zur Bibel, wo er sagt, die Bibel muss das Zentrum sein und nicht irgendwelches philosophisches Gerede, nicht der Mensch muss sich verbessern, sondern er sagt auch, Gott spricht direkt von oben, senkrecht von oben. Er sagt, du hast keine Chance, zu Gott zu kommen, sondern nur, wenn Gott dich anspricht, dann kannst du umkehren. Dann würden wir auch als Evangelikaler sagen, super, ist gut, nicht? Dann hat die Kirche sich darauf eingelassen, aber sie hatte die Demokratie hat sich nicht anfreunden können. Sie hat gesagt, Gott ist wie ein Monarch und deshalb die Kirche muss monarchisch sein. Da hat man gegen die Demokratie gekämpft und viele fromme Gläubige haben sich dann auch dem Nationalsozialismus angeschlossen, leider. Und die haben manche sogar in Brüdergemeinden, die haben gesagt, das sei der von Gott gesandte Befreier. Da gab es vor einigen Jahren ein Buch von Helga Strübing herausgegeben, die unfreie Freikirche, Geschichte des Baptismus im Nationalsozialismus und sehr viel Kollaboration. Meine Mutter war, also ihre Eltern, sie war auch, also meine Mutter hatte eben Eltern schon lange im Baptismus, Urgeneration. Und da war es so, dass damals der Prediger der Baptisten ist in die SA-Uniform gekommen, hat er gepredigt. Also das waren nicht nur die bösen anderen, waren leider auch manche gläubigen Christen, die da den Zeit nicht erkannt haben. Aber wir sind ja froh über Leute wie Bodelschwing. Der hat sich eingesetzt, war Bischof der Bekennenden Kirche. Niemöller, Martin Niemöller, der war noch U-Boot-Führer im Ersten Weltkrieg, weshalb Hitler ihm nie vorwerfen konnte, wie er das sonst gern tat, dass die Leute kein Mumm hatten. Er wollte den kirchlichen Leuten immer vorwerfen, die haben ja kein Mumm, die können da nichts. Und das konnte er schlecht, und das war ein Held des Ersten Weltkriegs. Aber der hat sich ganz deutlich eingesetzt für die bekennende Kirche. Nur Jesus Christus, das Barmer Bekenntnis, bis heute begeisternd zu lesen, wenn ihr das mal lest. Das müssen wir bis heute genauso sehen. Keine andere Macht soll auf die Kirche und den Glauben Einfluss nehmen als Jesus Christus. Und heute gibt es auch so viel Einfluss von Zeitgeist und was weiß ich, sollten wir daran denken. Nun, die wenigen, die da überlebt haben, die haben den Ruf der Kirche gerettet, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass die Kirche nicht mehr eingesehen hat, dass sie daneben gelegen hat. Dann musste sie noch von denen der bekennenden Kirche gezwungen werden, im Stuttgarter Schuldbekenntnis zu sagen, wir haben ja doch Fehler gemacht. Obwohl die das formuliert haben, waren die am wenigsten Fehler gemacht haben. Aber so wie in der Kirche, der hat einfach hinterher gesagt, wir können auch nichts dafür, wir sind ja so wie alle anderen, wir sind nur Mitläufer, wir wurden gezwungen und was weiß ich. Und danach gab es erstmal eine Welle der Erweckung in Deutschland nochmal. Die Leute waren enttäuscht vom Nationalsozialismus, enttäuscht vom Krieg, verzweifelt. Und dann sind die 50er und 60er Jahre, da kamen die ersten Großevangelisationen, zum Beispiel von Billy Graham, der damals ja noch richtig gut drauf gewesen ist. Nicht? Da waren Großveranstaltungen, wo wirklich Tausende echt noch zum Glauben gekommen sind. Wenn ihr manche Gemeinden im Ruhrgebiet seht, die sind in diesen Jahren entstanden. Gemeinden, die bis heute noch existieren, die jetzt so für sich hindümpeln, aber die damals entstanden sind und groß geworden sind. Es gab eine richtige evangelistische Sicht aus dieser Zeit heraus. Einer der deutschen Evangelisten dieser Zeit, über den ich jetzt tatsächlich gerade ein Buch schreibe, ist Dr. Gerhard Bergmann. Der hat dann diese Evangelisation übernommen. Da hat die deutsche Zeltmission extra für ihn ein Zelt gebaut für 3000 Personen. Und das Zelt war noch zu klein. Der ist damals von Deutschland von Süden nach Norden gezogen, insbesondere in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre. Und diese Zelte waren voll. Und Tausende haben sich bekehrt dabei. Und zwar auch echt bekehrt. Und das war nicht so stark der emotionale Prediger, sondern mehr der etwas Intellektuelle gewesen. Also solche Zeiten war das ist heute für uns nicht mehr ganz nachvollziehbar. Heute sind die Leute eher wieder satt und haben genug und höchstens esoterische Frömmigkeit. Das kam dann so langsam in den 70er Jahren. 68er kennen wir ja, studentische Revolte, Verstand, Sozialismus, da will man von dem alles nichts mehr wissen. Dann kam langsam so ein Rückschritt von dieser Aufbruchwelle und dann kam wieder eine neue Strömung für Sicht, für Gemeinde. Das fing dann an mit so neuen Organisationen, sie lebendig geworden sind, eben sowas wie OM oder so eine Sache, die dann neu in eine Sicht für Mission gebracht haben und dadurch auch Gemeinden neu entstanden sind. Gegenwärtig haben wir stark die Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann, der auch nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, Entmythologisierung, die Bibel ist so nicht wahr, sind alles Märchen und Mythen. Auch die Auseinandersetzung kam danach eben der charismatischen Bewegung, haben wir ja schon mal gesprochen, eben Pro und Contra und dann auch manchen Über- und Unterbetonungen. Heute ist diese Bibelkritik gar nicht mehr so ganz in. Bultmann wird zwar noch an den Universitäten gelehrt, aber heute sind ganz andere Sachen in, zum Beispiel sowas wie Drewermann, tiefenpsychologische Interpretation. Es kommt gar nicht mehr darauf an, wie es wirklich war, sondern es kommt nur darauf an, was du dabei fühlst, was du empfindest, welche Archetypen im Menschen angesprochen werden für Psychologie und so. Heute gibt es auch solche Leute wie zum Beispiel ein Professor Schwarzenau in Bochum, der will so Dialog der Weltreligion. Der sagt, eigentlich müssten die Christen doch Muslime werden, weil ja Jesus doch nie gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist und dass er Gott ist. Solche Leute sind heute eher ihn. Also so ein bisschen Ökumene, Friede, Freude, Eierkuchen, Psychologie in der Kirche, Feminismus in der Kirche, findest du Ökologie in der Kirche, der ökologische Jesus, da sind auch manche ganz wild drauf. Aber so diese typisch Bibelkritik, also die jetzt wirklich mit der Bibel noch arbeitet und sich versucht zu widerlegen, das ist heute auch mehr oder weniger ziemlich out, weil die Leute sagen, das ist mir egal. Ich finde darin das, was ich suche. Und da sind wir natürlich in einer großen Auseinandersetzung und da sind wir in der Gegenwart und damit sind wir dann auch beim Sport. Und dann werde ich noch mit euch beten. Und falls ihr noch mehr Fragen dazu habt, lest noch nach. Ihr könnt mich auch gerne fragen. Oder kommt irgendwann mal wieder, wenn ich ein Intensivseminar über Kirchengeschichte halte, dann können wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich bete jetzt. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du auch in den letzten 500 Jahren die Menschen nicht aus dem Blick verloren hast und gerade unsere Vorfahren hier in Europa. Vielen Dank für die Christen im Pietismus und auch der Orthodoxie und in der Erweckung und auch noch im 20. Jahrhundert, da wo du Leute zum Glauben gerufen hast und wo es Erneuerung in der Kirche gegeben hat. Und wir möchten dich bitten, dass du uns mit dazu gebrauchst, in unserer Umgebung solche Erneuerungen zu bewirken, dass wir da Menschen motivieren können für den Glauben, Gläubige, die ihren Glauben ja so im Traditionalismus verloren haben oder die auch da deine Beziehung zu dir, die tot geworden ist, oder die keine Orientierung lehrmäßig haben, aber auch Ungläubige, dass sie an uns sehen, das ist nicht nur so ein kleiner Zusatz am Sonntag, sondern das ist etwas, was das Leben verändert. Ich möchte dich darum bitten, dass es auch in Deutschland wieder eine Hinwendung zu dir gibt, einen Aufbruch, der nicht an uns vorbeigeht, sondern wo du die Menschen in so einer Umgebung, die hungrig sind nach dir, die verzweifelt in ihrem Leben sind, die keine Orientierung haben und sich deshalb irgendwelchen Scharlatanen anschließen, dass die eine Antwort bekommen, wo sie merken, diese Wahrheit, die macht frei. Und diese Wahrheit, die führt zu Gott und die da können sie Probleme mit deiner Hilfe lösen. Ich möchte dich auch bitten, dass wir das in unserem Leben immer wieder neu erfahren und dass wir in unserem Leben selbst auch immer wieder Reformationen erfahren, diese Rückwendung und Rückbindung an dich. Amen.